Hi und herzlich willkommen bei Ausgebrochen Angstfrei, euer Emetophobie-Podcast, in dem es um die Angst vor dem Erbrechen und wie man daraus ausbrechen kann geht. Ich bin Chantal Schöneberg, Mentorin, Unternehmerin, Mama und Emetophobie-frei. Ich litt 20 Jahre an der panischen Angst vorm Erbrechen und kenne diese Krankheit in- und auswendig. Ich habe mich in Eigenverantwortung geheilt und teile nun meine Erfahrungen und mein Wissen rund um die Phobie mit euch. Ich hoffe, dieser Podcast inspiriert euch und schenkt euch den Glauben daran, ausbrechen zu können. Ich wünsche euch viel Freude und Tiefgang beim Zuhören. Hallöchen und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Ausgebrochen Angstfrei. Ich wollte das übrigens schon immer mal sagen. Hallo und herzlich willkommen. Die letzte Folge war eine Folge für Angehörige. Genau, dort ging es in erster Linie darum zu erklären, wie die Emetophobie überhaupt funktioniert und warum es dir geht, wie es dir nun mal geht. Und ich hoffe, dass es ein bisschen zu Verständnis gesorgt hat oder geführt hat, dass du dich ein bisschen mehr gesehen hast, vielleicht bei deinen Angehörigen, dass du es jemandem schicken konntest, sich jemand das angehört hat. Und ich hoffe, dass da nicht allzu viel Frustration stattgefunden hat, weil das kann natürlich auch sein, dass du es jemandem schickst und derjenige ist gar nicht in der Lage, das zu verstehen. Heute habe ich eine Folge wieder für dich vorbereitet. Und zwar möchte ich aber trotzdem mit dir in der gleichen Thematik bleiben, aber von der anderen Seite beleuchten. Also, was kannst du denn überhaupt von deinen Angehörigen erwarten? Und was ist überhaupt realistisch, wie sie mit dir und mit der Phobie umgehen? Und wie vielleicht auch nicht? Dafür, um das Ganze zu verstehen, möchte ich dir gerne von deiner Realitätsinsel erzählen. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber dein Geist läuft nach einem ganz bestimmten Algorithmus ab. Das heißt, du nimmst Dinge, die um dich herum passieren, nimmst du auf und dein Gehirn kategorisiert dieses Aufgenommene in bekannt, unbekannt oder auch zum Beispiel in sicher, gefährlich. Und wenn es das dann einkategorisiert hat, knüpft es dann danach ein Gefühl daran, ja, eine Emotion daran. Zum Beispiel, ich finde, das ist immer ein ganz schönes Beispiel, um zu sehen, dass wir halt in Programmen ablaufen und nicht immer die tatsächliche Ist-Situation oder auf die tatsächliche Ist-Situation bewerten, so wie sie in Gänze ist. Vielleicht kennst du die Situation, du wirst vielleicht von deinem Partner oder deiner Partnerin leicht angestoßen und sagst direkt Aua. Ja, also eigentlich eine total übertriebene Reaktion auf den eigentlichen Stoß, weil der eigentliche Stoß gar nicht so fest gewesen ist. Aber man sagt vorschnell Aua, weil du davon ausgehst, dass es dir wehtun könnte. Ja? Weil es ja wahrscheinlich so gewesen ist, dass du in deiner Vergangenheit gelernt hast, dass diese Art von Stößen wehtun kann. Ja? Damals hat es vielleicht sogar wirklich wehgetan und dein Gehirn hat das genau so abgespeichert und das Ganze dann vielleicht sogar noch mit dem Gefühl von Traurigkeit oder von Ablehnung abgespeichert und dieses Programm jetzt in diesem Moment wieder hochgeholt. Ja? Immer wenn es zu einer ähnlichen Situation kommt, läuft also dieses alte Programm wieder ab. Das heißt, in der Jetzt-Situation empfindest du gar keinen Schmerz, weil der Stoß war gar nicht so feste. Du bist aber davon ausgegangen, er würde feste sein, weil du es in der Vergangenheit gelernt hast und spielst dein automatisches Schmerzprotokoll quasi ab, ohne dass du tatsächlich einen nervlichen Schmerz empfindest. Und das machst du tatsächlich den lieben ganzen Tag lang so. Natürlich nicht zu 100%, aber unser Leben besteht aus Programmen und wir sind wirklich ein wandelnder Algorithmus. Also die Summe aus deinen vielen abgespeicherten Programmen bilden quasi deinen Alltag und bestimmen zu einem großen Teil, wie du dich in deinem Alltag, also in deinem Leben, so fühlst. Und somit ist deine Realität geschaffen. Ja? Jetzt ist es aber so, dass wir das alle machen. Ganz egal, welche mentale Belastung jemand hat, wie jung oder alt man ist, wobei Kinder noch nicht so feste Programme haben wie Erwachsene. Wir Erwachsenen sind da viel starrer drin. Aber auch bei den Kindern kann man das teilweise je nach Alter schon beobachten. Und somit lebt jeder auf seiner ganz eigenen Realitätsinsel. Ja, auf keiner Insel sieht es genauso aus wie auf der anderen. Ja, selbst deine Partnerin und dein Partner und auch deine Kinder haben eine ganz eigene Insel, die ihre Realität darstellt. Das heißt, du kannst niemals davon ausgehen, dass jemand es genauso wahrnimmt wie du. Weil erstens sieht er in dem Moment nicht all die Dinge, die du siehst. Weil du musst dir vorstellen, es können bis zu 11 Millionen Einheiten in jeder Sekunde auf dich einprasseln und du nimmst nur 0,002% wahr. Ich sag nochmal, 0,002%. Das ist ein Fliegenschiss von all dem, was dich umgibt. Und das, was du wahrnimmst, wählst du nicht aktiv, also du kannst nicht wählen, was du wahrnimmst, sondern das läuft automatisch ab und du nimmst das wahr, was dein Algorithmus wahrnehmen möchte. Das heißt, worauf er aufgrund von deiner Geschichte, von deinen Erfahrungen, von deinen Empfindungen, von deinen Programmen, die schon bestehen, wahrnehmen will, was für ihn wichtig erscheint. Du kennst vielleicht dieses Phänomen, wenn du dir ein neues Auto kaufst in einer bestimmten Farbe und auf einmal siehst du dieses Auto oder diese Farbe überall auf der Straße und fragst dich, wo kommen diese ganzen Autos her? Wenn man ein Kind bekommt oder schwanger ist, sieht man auf einmal überall Kinderwagen. Es ist nicht so, als wären diese Kinderwagen vorher nicht da gewesen oder jetzt super, super viele, sondern es ist so, dass es ist für dich, für dein Programm wichtig geworden. Also werden deine 0,002% Spanne wird darauf ausgelegt, dass du das siehst, was für dich von Bedeutung ist. Und so ist es auch, dass wenn du an einer Emetophobie leidest, du viel mehr in diese Richtung, was das Thema Übelkeit, Erbrechen damit zu tun hat, viel mehr wahrnimmst als jemand, der sich damit nicht beschäftigt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Straße siehst, da hat sich jemand übergeben und vielleicht deine Freundin aber seit gesagt hat, was ist mit dir los, dass du sowas siehst? Ich habe seit 10 Jahren kein Erbrochenes mehr gesehen zum Beispiel. Dann liegt es nicht daran, weil es das in ihrem Leben weniger gibt als in deinem Leben, sondern es liegt daran, dass dein Programm darauf abgerichtet ist und das sehen will tatsächlich. Ja, also ihr habt eine komplett unterschiedliche Wahrnehmung, selbst wenn ihr in ein und derselben Situation steht, selbst wenn genau das Gleiche passiert, heißt das nicht, dass ihr das Gleiche seht. Und selbst wenn ihr das Gleiche seht, heißt das nicht, dass ihr das auf die gleiche Art und Weise abspeichert. Weil dein Gehirn, wie gesagt, bestrebt es einzukategorisieren. Ja, das ist einfach die Aufgabe deines Gehirns. Und dabei hat es einfach schon fertige Schubladen und schaut möglichst, dass das, was du wahrnimmst, in diese Schubladen reinpasst. Und manchmal verzerrt es auch, damit es genau in diese Schubladen reinpasst. Ja? Das heißt, ihr könnt beide irgendwo stehen und einen rosa Elefanten sehen und der eine sagt, oh mein Gott, wie süß, und der andere sagt, oh mein Gott, wie schrecklich, das sieht aus wie der Elefant bei Dumbo und das war richtig gruselig, weil ich habe, als ich den Film gesehen habe, hatte ich total Schiss, ich war noch total klein. Und somit hast du was ganz anderes abgespeichert, obwohl ihr beide in einer Situation gewesen seid, die für euch beide im Ist-Zustand sicher gewesen ist. Nicht dramatisch, aber der eine nimmt es positiv wahr und der andere kann es aufgrund seiner laufenden Programme vielleicht gar nicht positiv sehen. Das heißt, du kannst, wenn du mit jemandem über etwas sprichst, niemals davon ausgehen, dass jemand es genauso wahrnimmt wie du oder auch nicht genau die Möglichkeit hat, es so zu sehen, wie du es vielleicht siehst. Jede Insel ist ein absolutes Unikat. Jetzt gibt es natürlich gesellschaftliche Regeln, Normen und Werte, die gewisse, sagen wir mal, Übereinstimmungen in den jeweiligen Realitäten hervorbringen. Ja, also je nachdem, wie du diese Dinge von deinen Bezugspersonen vorgelebt bekommen hast, integrieren sie sich auch ebenfalls bei dir oder halt auch nicht. Ja? Aber auch da gibt es immer Unterschiede. Wenn wir zum Beispiel über Gewalt bei Kindern sprechen, dann spreche ich vielleicht von der körperlichen Gewalt. Ja, also wirklich im Sinne von, ich spreche von Schlagen, von Missbrauch. Und du denkst vielleicht bei Gewalt, aber schon an etwas ganz anderes, weil dir wurden zum Beispiel immer die Haare mit einer Bürste gebürstet, die ganz, 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 ganz schlimm für dich gewesen ist. Das hat einfach unheimlich wehgetan. Das war ein Moment, den du als sehr gewaltsam empfunden hast und somit bedeutet, fängt Gewalt für dich schon viel, 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 viel früher an. Was ich damit sagen möchte ist, auch wenn es Regeln und Normen gibt, heißt das nicht, dass die für dein Leben wirklich greifen, für deine Programme wirklich greifen. Und es heißt noch lange nicht, dass wir sie alle auf die gleiche Art und Weise interpretieren oder dass wir überhaupt die Möglichkeit dazu haben, wegen unserer Programme, sie auf die gleiche Art und Weise zu interpretieren. Denn wir haben nicht alle die gleichen Erfahrungen gemacht und wir sind auch nicht alle der gleiche Typ Mensch. Ja, wir haben eine unterschiedliche Seele, wir haben unterschiedliche Eigenschaften, Charaktereigenschaften und was für den einen normal ist, ist für den anderen unter Umständen ganz, ganz schrecklich. Als Emetophobiker ist man natürlich häufig damit konfrontiert, genau mit dieser Spanne, weil für viele Menschen ist es total normal, sich zu übergeben. Also auch die meisten feiern es trotzdem nicht, ja. Aber für viele ist es jetzt kein großes Drama, während das für einen Menschen, der an Emetophobie leidet, natürlich absolut, absolut, absolut eins der schrecklichsten Dinge auf der Welt sind, ja. Gefühlt, rational vielleicht auch nicht, ja. Auch da gibt es diese Spanne zwischen was fühle ich eigentlich und was denke ich eigentlich. Aber es ist nun mal so, wenn du an dieser Phobie leidest, dann ist es eins der schlimmsten Dinge für dich, die es absolut zu vermeiden geht. Was häufig dazu führt, dass wenn diese zwei Parteien nicht sehen, wo befindet sich der andere, auf welcher Realitätsinsel, wie sieht es bei demjenigen aus, dass man sich oft sehr, sehr einsam fühlt und häufig der Emetophobiker auch in so eine Opferrolle reingeht, ja. Warum passiert mir das? Warum versteht mich keiner? Mir kann eh niemand helfen. Damit schafft man sich um seine eigene Realitätsinsel eine riesige Dornhecke, die nur sehr schwer von außen, aber auch von innen zu überwinden ist. Das heißt, es gibt irgendwie kein Reinkommen und es gibt auch kein Rauskommen. Und auf dieser Insel ist es tatsächlich sehr, sehr, ja, man ist da sehr, sehr einsam einfach. Ne? Man fühlt sich auch sehr, sehr einsam. Man fühlt sich nicht wirklich gut verstanden. Für einen Außenstehenden ist es aber auch fast unmöglich, dann da durchzublicken. Vor allem, weil im Falle der Emetophobie das Leid für den Angehörigen nicht mal richtig verständlich ist. Ja? Du musst dir vorstellen, dein Angehöriger hat vermutlich noch nie in seinem Leben eine irrationale Panik verspürt. Die meisten haben schlichtweg kein Referenzgefühl dazu. Ja, das wäre so wie, wenn du noch nie in deinem Leben Wut empfunden hast. Wie sollst du dann wissen, was Wut überhaupt ist und wie sich das anfühlt? Ja, das ist dann ein theoretisches Konstrukt, was du aber niemals wirklich nachempfinden kannst. Nur wenn du schon mal wütend gewesen bist, kannst du dich in das Gefühl Wut auch richtig nachempfinden. Ja. Und so können sich viele Angehörige oftmals gar nicht vorstellen, wie es für dich gerade sein könnte, wie du dich gerade fühlst. Dein Angehöriger lebt auf seiner eigenen Realitätsinsel und auf der gibt es einfach keine Angst vor dem Erbrechen. Ich möchte dir damit also klar machen, es ist von außen betrachtet wirklich, wirklich schwer, das zu verstehen und vor allen Dingen das nachzuempfinden. Ich habe diesen Heilungsweg durchlaufen und ich kenne nun beide Seiten. Ich weiß, wie es ist, Angst davor zu haben und ich weiß mittlerweile, Gott sei Dank, auch wie es ist, keine Angst mehr davor zu haben. Und selbst bei mir kommt manchmal der Gedanke, ja, ist doch klar, dann übergibst du dich halt einfach. Ja, obwohl ich das fast 20 Jahre anders gedacht habe. Weil das liegt daran, wenn du das Problem entweder noch nie hattest oder wenn du für ein Problem schon mal eine Lösung gefunden hast und es gelöst hast, dann fällt es dir irgendwann schwer, es wieder anders zu denken und dich wieder in eine andere Realität einzuwählen. Natürlich klappt mir das aufgrund dessen, dass ich dieses Wissen der Realitätsinseln habe und auch noch das emotional abgespeichert habe, wie es mir damals ergangen ist, kann ich mich dort einwählen. Aber das fehlt ja den meisten. Das heißt, den meisten ist es nicht möglich, sich wirklich dort reinzufühlen und zu überlegen, wie geht es denn jetzt der anderen Person gerade? Ich möchte dir also zunächst ans Herz legen, dass du deine Erwartungshaltung deinem Gegenüber runterschraubst, falls sie zu hoch sein sollte. Das heißt nicht, dass du gar nichts erwarten darfst, aber es tut euch beiden gut, also nicht nur dem anderen, sondern auch dir, wenn du diese Erwartungshaltung runterschraubst. Denn wenn sie permanent nicht gedeckt wird, lassen wir den Grund jetzt gerade erstmal stehen, dann ist es immer eine Enttäuschung. Und das führt immer zu noch mehr Leid. Es gibt Menschen da draußen, das müssen wir einfach akzeptieren, die können sich einfach schlichtweg nicht da einfühlen oder es verstehen, wie es irgendwie sein könnte. Und dadurch sind sie noch lange keine schlechten Menschen. Meine Mama zum Beispiel. Ich weiß, sie würde mir jegliches Leid in meinem Leben nehmen, wenn sie könnte. Sie würde alles auf ihre Schultern tragen und sie wäre immer für mich da. Sie hätte safe versucht, mir zu helfen, aus dieser Phobie rauszukommen, wenn sie ein Bewusstsein darüber gehabt hätte, dass mich eine Phobie diesen Ausmaßes wirklich beschäftigt. Aber auf ihrer Realitätsinsel war es weder wirklich dramatisch, noch kannte sie solch eine Phobie. Ich muss dazu sagen, ich habe die meisten meiner Gedanken und Ängste auch meistens einfach für mich behalten und bin dann tatsächlich nur in wirklichen Konfrontationsmomenten wirklich ausgeflippt oder sehr, sehr stark in die Angst gegangen oder in Panikattacken gegangen. Aber bei mir war das von außen, also die Menschen wussten das schon, aber wirklich die Abgründe zu erblicken, das war den anderen gar nicht möglich, weil das lief ja alles still in meinem eigenen Programm ab. Das heißt, meine Mama hat nur die Spitze vom Eisberg gesehen und die Spitze vom Eisberg war nicht so dramatisch. Nicht so, dass sie das Gefühl hätte, da müsste ich jetzt irgendwie professionell handeln. Ich denke, das liegt in meinem Fall aber auch daran, dass ich die Vermeidungsstrategien, die ich hatte, schön im Geheimen machen konnte und zum anderen hatte ich jetzt keine, ich habe die Schule nicht verweigert oder so. Das sind natürlich sehr, sehr auffällige Verhaltensweisen. Das gab es bei mir aber nicht. Ja, ich habe die Lebensmittel immer für mich getestet und habe trotzdem Dinge gegessen. Das heißt, ich hatte weder Untergewicht noch irgendwelche anderen sehr, sehr auffälligen Ausprägungen, wo man von außen hin direkt betrachtet, okay, da besteht jetzt Handlungsbedarf. Ja, ich denke, in solchen Momenten ist es noch ein bisschen anders. Also wenn die Eltern nicht sehen, dass ein Kind wirklich sehr, sehr stark untergewichtig ist, kaum noch was isst oder die Schule komplett verweigert und dann nicht hinterfragt, wo ist das Problem, dann sprechen wir von einer ganz anderen Situation. Bei mir war das nicht der Fall. Ja, trotzdem habe ich mich damals nicht ernst genommen gefühlt. Ja, und natürlich hätte ich damals sagen können, ja, aber das hätte sie doch sehen müssen, ja? Aber ich bin da mittlerweile komplett anderer Meinung, denn ich glaube, wenn sie es hätte sehen können, oder ich glaube das nicht nur, ich bin mir sicher, wenn sie es hätte sehen können, dann hätte sie es gesehen und dann hätte sie mich auch safe darin unterstützt. Das heißt, ich gehe in diesem Fall vom Guten im Menschen aus. Ich gehe erstmal in erster Linie davon aus, dass wenn der Mensch mich hätte sehen können in meinem Leid, in meinem Problem, in meinem Struggle, dass er mir geholfen hätte vielleicht und mich unterstützt hätte oder zumindest gefragt hätte. Wenn dich also jemand in deiner Phobie nicht sieht, dann kann es natürlich sein, dass derjenige es nicht sehen will. Natürlich gibt es das, ja? Aber ganz, ganz oft können diese Menschen es nicht wirklich sehen, weil es auf ihrer Realitätsinsel einfach nicht besteht. Und da die meisten Menschen gar kein Bewusstsein über ihre Realitätsinseln und ihren Algorithmus haben, schauen sie auch nicht eigenständig über den Tellerrand ihrer Insel hinaus. Weil diese Programme laufen ja automatisch und die laufen so lange, bis irgendetwas in diesem System nicht mehr funktioniert, bis wir irgendetwas nicht mehr halten können oder nicht mehr aushalten können. Und so lang läuft es in der Regel einfach weiter. Wenn du also das Gefühl hast, nicht ausreichend gesehen zu werden, dann kannst du dir erstmal folgende Fragen stellen. Ignoriert diese Person deine Realität ganz bewusst? Oder macht sie das unbewusst, weil sie schlichtweg keinen Zugang zu diesem Thema hat? Wie reagiert die Person, wenn du sie auf deine Realitätsinsel einlädst, um ihr zu zeigen, wie es bei dir aussieht? Und last but not least, lässt du dein Gegenüber überhaupt etwas von deiner Insel sehen? Oder verbarrikadierst du dich so hinter Mauern und Dornen, dass da gar kein Rankommen ist? Also zeigst du dich in deiner Verletzbarkeit? Zeigst du dich in deiner Sorge, in deiner Angst, in den Dingen, die dich beschäftigen tagtäglich? Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn ich bekomme immer wieder mit, dass zwar von den Angehörigen erwartet wird, dass sie einen sehen, aber es gibt niemanden, der sich auch wahrhaftig zeigt. Das heißt, das Ganze wird zu einem Versteckspiel, wo beide Parteien einfach nur verlieren können. Denn der Angehörige kann nur vor die Mauer sehen und der Betroffene versteckt sich auf der anderen Seite und zieht die Mauer irgendwie immer höher, weil er Angst hat, nicht verstanden zu werden und fühlt sich aber trotzdem dadurch auch nicht gesehen. Das heißt, beide kommen nicht an ihr Ziel und beide sind unglücklich mit der Situation. Und glaub mir, ich verstehe das selbst zu gut. Auch ich habe das schon häufig gemacht. Aber dadurch weiß ich auch, dass das einen nicht ans Ziel bringt und dass das einen nicht glücklich macht, sondern dass das zusätzlich zu der Situation noch eine weitere Belastung darstellt. Ich möchte dich also einladen, mal über die Mauer zu schauen und zu gucken, ob da jemand steht, der dich vielleicht sogar versucht zu verstehen. Vielleicht versucht er dich nicht auf deine Art und Weise zu verstehen, aber vielleicht auf seine ganz eigene Art und Weise. Ja, also schau mal, was passiert denn da? Und dann versucht euch Stück für Stück eure Realitäten zu zeigen. Und euch gegenseitig auch zu helfen, diese zu hinterfragen. Warum ist es so? Wie kommst du da drauf? Was fühlst du wirklich dabei? Was denkst du denn? Was ist denn das Schlimmste am Erbrechen für dich? Was ist der schlimmste Moment? Ah, okay, warum? Was ist deine Angst? Ja, das sind Fragen. Wirklich mal hinter die Fassade gucken. Das könnt ihr gemeinsam machen. Wichtig dabei ist, dass ihr wisst, dass ihr eure Realitäten nicht aneinander anpassen oder die des anderen übernehmen müsst. Das ist auch in manchen Fällen gar nicht möglich. Und wenn man es doch tut, führt es ganz, ganz oft zu Frust, weil einer der beiden merkt, früher oder später, dass er das Leben eines anderen führt. Dein Partner oder deine Partnerin hat nicht die Verantwortung für dein Vermeidungsverhalten. Das heißt, er oder sie muss da nicht mitmachen. Ja? Er hat nicht die Pflicht, sich die Hände zu waschen, nur weil du es willst und weil es dir mehr Sicherheit gibt. Ich weiß, dass du dir das wünschst. Und ich kann das so gut verstehen. Ich kann es so gut verstehen, wirklich. Aber es ist nicht seine Realitätsinsel, es ist nicht seine Angst. Und ich glaube, jetzt mal behaupten zu können, du wünschst dir auch nicht, dass es seine Angst wird oder seine Realität wird, weil du selber wünschst dir ja auch ein Leben in Freiheit. Und warum sollte dann dein Partner oder deine Partnerin diese Freiheit vergönnt sein? Ja, also wenn du schon darin gefangen bist, musst du es bei dir lassen, damit nicht deine Liebsten um dich herum ebenfalls gefangen sind da drin. Vielleicht entwickelt sich daraus nicht unbedingt eine Angst, aber es entwickelt sich ein Gefängnis für den anderen. Und häufig bei Kindern sogar auch eine ähnliche Angst. Das heißt, ich möchte dich dazu einladen, das auszuhalten. Und ich weiß, dass das schwer ist. Aber bleib bei dir und lass deine Angst bei dir. Du musst dir vorstellen, dass er wirklich auf seiner eigenen Insel die ganze Zeit lebt. Aber wenn er dein Verhalten die ganze Zeit mitmacht, Ja, wird dort ein anderes, ein fremdes Programm abgespielt. Das ist ein bisschen wie, als wärst du in einem Raum, wo permanent Musik gespielt wird, die du nicht leiden kannst, die du nicht gut findest, zu der du nicht abgroovst, ja. Und du stehst da jeden Tag in deinem Leben und hörst immer diese Musik. Du wirst früher oder später merken, dass sich das nicht passend anfühlt und dass es vielleicht auch nicht mehr aushältst. Und dadurch wird diese Person immer unzufriedener auf seiner eigenen Insel und fühlt sich immer weniger zu Hause bei sich. Und das wird die Beziehung nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level belasten. Und damit ist euch unterm Strich absolut nicht geholfen, weil dann hast du, wenn es jetzt um deinen Partner geht, nicht nur eine Phobie, sondern vielleicht auch noch eine Ehekrise. Und glaub mir, ich habe beides schon durchlebt, sowohl die Phobie als auch die Ehekrise. Es ist beides nicht witzig und das beides in Kombination zu haben, will ich mir gar nicht vorstellen. Ja, also das sind beides schon solche großen Lebensthemen, die man da angeht. Die braucht man nicht in Kombination. Ja, also ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan, aber trust me, lasst euren Scheiß bei euch. Und ihr könnt das auch genauso kommunizieren, ja. Ihr könnt auch sagen, boah, ich habe da echt gerade Probleme mit, aber ich halte das jetzt aus. Dabei geht es wirklich in dem Heilungsweg ganz, 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 ganz viel genau darum, auszuhalten, dass sich etwas schlecht anfühlt. Auszuhalten, dass man die Dinge nicht kontrollieren kann. Auszuhalten, dass andere Menschen andere Dinge tun. Glaub mir, wenn du das lernst, hui, hast du einen riesen, 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 riesen Step auf deiner Heilungsreise schon gemacht. Aber das heißt natürlich nicht, dass du gar nichts erwarten darfst von deinen Angehörigen. Ja, also jetzt habe ich sehr, sehr viel pro Angehörige gesprochen, sehr, sehr viel Verständnis versucht zu bewirken für die andere Seite. Aber du hast natürlich auch das Recht, dich mit Menschen zu umgeben, die es interessiert, wie es auf deiner Insel aussieht. Menschen, die wirklich daran interessiert sind, dich zu verstehen und dich dabei unterstützen zu wollen, dass du zufrieden auf deiner Insel bist. Menschen, deren Insel auch dir etwas bedeuten. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja hilfreiche Impulse für dich auf der Insel des anderen. Also finde es heraus, indem du dich auf die Sichtweisen der anderen Person einfach mal einlässt. Ja? Rechthaberei einfach mal sein lassen, mal loslassen zu gucken, okay, warum denkt der andere denn so, wie er denkt? Denn Fakt ist, zumindest in dem Punkt der Emetophobie haben deine Angehörigen einen Glaubenssatz, den du gerne hättest. Und zwar, dass Erbrechen nicht so schlimm ist. Also ich finde es gar nicht so unspannend, mal zu hinterfragen, was derjenige sich bei diesem Glauben wirklich denkt, was er fühlt, wie er dazu kommt. Und vielleicht steckt da ja sogar etwas für dich drin, was du für dich mitnehmen kannst. Also geh in den Dialog. Achte also mal darauf, mit wem du in deiner Kernzeit wirklich dein Leben verbringst. Sind es Menschen, die deine Realität runterreden und es einfach nicht verstehen wollen? Dann grenz dich von diesen Menschen ab, auch wenn es weh tut. Das Miteinander, ihr werdet von diesem Miteinander beide nicht profitieren und es wird auch kein hilfreicher Baustein auf deiner Reise sein, aus dieser Phobie rauszukommen. Das heißt nicht, dass du immer sofort die Kontakte sofort abbrechen musst, aber es reicht ja manchmal auch, sich zu distanzieren und nicht so viel Zeit mit einer Person zu verbringen. Ja? Und sich auch schon, auch die Haltung einer Person gegenüber ist an der Stelle auch einfach schon wichtig, dass du sagst, okay, ich nehme diese Person oder das, was diese Person sagt und ihre Überzeugung einfach nicht so wichtig. Wenn du dich jetzt zum Beispiel nicht abgrenzen kannst, weil es ist ein Arbeitskollege zum Beispiel, ja. Oder umgibst du dich mit Menschen, die ebenfalls in der Phobie sind, aber sich eher immer tiefer in die Phobie graben, als ernsthaft einen Weg daraus zu suchen. Dann ist es ebenfalls sinnvoll, über eine Abgrenzung nachzudenken. Ja? Stichwort Facebook-Gruppen. Denn Fakt ist, diese Menschen sind vielleicht nicht an dem Punkt, an dem du gerade bist und wollen wirklich einen Weg suchen, da rauszukommen. Und sie werden wie ein Gewicht an deinem Bein hängen und dich immer wieder runterziehen, dich immer wieder in deinen Ängsten bestätigen, dich immer wieder davon überzeugen, warum das denn richtig ist, zu glauben, dass Erbrechen das Schlimmste der Welt ist. Und somit kommst du da nicht raus. Oder zumindest viel, 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 viel schwerer. Diese Last musst du dir nicht zusätzlich geben. Ich weiß, warum man in diesen Gruppen drin ist. Ich war ja selber jahrelang in den Gruppen und ich bin auch jetzt teilweise wieder in den Gruppen, weil ich eigentlich unterstützen und helfen wollte. Und ich musste aber feststellen, dass diese Unterstützung häufig gar nicht gewollt ist oder auch gar nicht angenommen wird. Und vielen, vielen, vielen tut es gut. Und auch ich musste damals aus diesen Gruppen rausgehen, um heilen zu können. Aber was ich gerade sagen wollte, ich verstehe natürlich, warum man da reingeht. Weil wir natürlich nach Zugehörigkeit suchen. Weißt du, wir Menschen sind in unserer Natur nicht dafür gemacht, alleine unser Leben zu bestreiten. Auch wenn uns gesellschaftlich etwas anderes vermittelt wurde. Unsere Vorfahren und auch heute noch ganz, 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 ganz viele Naturvölker leben alle in der Gemeinschaft. Denn was man alleine nicht schafft, das schafft man zusammen. Ja, das ist ja auch eines der ursprünglichen Gedanken der Kirche zum Beispiel. Ja, auch wenn ich mit vielen anderen Dingen aus der Kirche nicht übereingehe. Aber diese Gemeinschaft ist es, die eine große, große, große Kraft freisetzen kann. Aber in die eine als auch in die andere Richtung. Zugehörigkeit ist nämlich eines unserer absoluten Grundbedürfnisse. Und wir alle wissen, wie gut sich das anfühlt, wenn man das Gefühl bekommt, mit seinem Problem nicht alleine zu sein. Jetzt korreliert das aber damit, dass die direkten Menschen um uns herum uns in der Phobie oft nicht so sehen können, wie wir es bräuchten, um uns gesehen zu fühlen. Und auch oft fehlt ihnen die Kompetenz dazu, uns daraus zu helfen. Es ist auch nicht deren Verantwortung, das zu tun, auch wenn sie es manchmal natürlich gern tun wollen würden. Aber wenn wir selber nicht wissen, was uns hilft, wie sollen das die Angehörigen, die ja auch keine Fachmenschen, keine Psychologen, keine Berater sind, wie sollen die uns daraus helfen? Und aus diesem Grund wollte ich schon lange eine Emetophobie-Community aufbauen. Eine Gemeinschaft, in der man sich gegenseitig unterstützt und bestärkt darin, seine Phobie wirklich hinter sich zu lassen. Schritt für Schritt nach vorne zu gehen. Wie lange es auch immer dauert, aber diesen Weg einfach nicht alleine zu bestreiten. Und somit habe ich den Realize Circle gegründet. Das ist jetzt mein ganz, 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 ganz neues Gruppen-Mentoring-Programm. Für alle, die es noch nicht wissen, RELY steht für Recover Emetophobia and Love Yourself und Circle soll also die Gemeinschaft und den Zusammenhalt widerspiegeln. Denn zusammen kann man ganz andere Kräfte freisetzen als alleine. Am 7. Oktober geht es los und wir starten mit unserem Gruppen-Mentoring. Dort werde ich euch jeden ersten Montagabend im Monat dabei unterstützen, eure Ängste zu überwinden. Ihr bekommt dort ganz viele Informationen zu Neurowissenschaften, zu dem Arbeiten mit dem autonomen Nervensystem und ich werde euch auch dabei anleiten zu lernen, wie man sich von der Angst nicht mehr so überrennen lässt. Ja? Also wie man es schafft, das Nervensystem auch nachhaltig zu regulieren, entspannter zu sein und dieses Freiheitsgefühl wieder mehr in sein Leben integriert, dass man wirklich auch Entscheidungen treffen kann. Will ich das machen? Will ich diese Reise machen? Ja, nein. Will ich in dieses Restaurant gehen? Ja, nein. All das wird Thema in unserem Gruppenmentoring sein. Zusätzlich zu den Gruppenabenden wird es auch eine WhatsApp-Gruppe geben. Das hatten wir im RELY Sommercamp über 6 Wochen schon. Und es war wirklich eine ganz, 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 ganz tolle und herzliche Erfahrung. Es ist nämlich eine Gruppe, in der du dich mit Menschen verbinden kannst, die ebenfalls an Emetophobie leiden. Du wirst spüren, dass du nicht alleine bist und dass es unheimlich heilsam sein kann, gewisse Steps einfach zusammenzugehen oder die Unterstützung von Schwestern, sage ich jetzt mal. In dem Fall war es eine reine Frauengruppe. Falls du ein Mann sein solltest, du bist nicht ausgeschlossen, du bist auch herzlich willkommen. Aber diese Steps einfach zusammenzugehen und einfach eine Gemeinschaft im Rücken zu haben, die sagt, hey, du schaffst das. Hey, wir schaffen das. Und in dieser WhatsApp-Gruppe bin ich ebenfalls aktiv und ich lese mit und ich bekomme genau mit, was sind eure Herausforderungen gerade, natürlich gerade im Hinblick auch auf die Herbstzeit, was braucht es gerade und was kann helfen, so ein bisschen das Drama rauszunehmen, so ein bisschen diese Dichte und die Angst rauszunehmen und ein bisschen in die Entspannung zu gehen, so dass man einfach sein Leben einfach wieder ein Stückchen ja auch genießen und überhaupt auch erst richtig wahrnehmen kann, ja. Dort werde ich zum Beispiel auch Impulse und Aufgaben geben, die dabei unterstützen sollen, die eigenen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und einfach Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen weiterzugehen. Weil das Gemeine an dieser ganzen Geschichte ist, wenn ich dich jetzt fragen würde, willst du heilen, dann würdest du natürlich sagen, ja, aber dein Gehirn nicht. Das ist das Gemeine daran. Weil alles, was für dein Gehirn neu ist, alles, was für dein Gehirn anstrengend ist, das will es erstmal vermeiden, weil es tatsächlich wirklich, wirklich versucht, so sicher und bekannt wie möglich zu arbeiten, damit es möglichst wenig Energie verbraucht und möglichst wenig neue Herausforderungen nimmt. Und das macht es einem häufig zusätzlich schwer, wenn man diesen Weg alleine macht, weil man immer wieder in alte Muster reinfällt, weil man immer wieder in die Komfortzone zurückgeht, wenn man denkt, ah, das ist doch eigentlich so gemütlich und so bequem. Wenn man immer wieder Dinge vergisst, die du einfach schon oft vielleicht irgendwo gelesen oder gehört hast, wo du gedacht hast, ja, das ist echt logisch und trotzdem hast du nichts davon integriert. Das wird in dieser Gruppe anders sein. Oder ich werde dich dabei zu unterstützen, dort eine Veränderung vorzunehmen, damit du das Wissen, was du vielleicht schon hast und das Wissen, was neu kommt, wirklich integrieren kannst, damit du anfangen kannst, das zu leben und wirklich ein Stückchen mehr in die Sicherheit gehen kannst. Wenn du das spannend für dich findest, wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, dieser Circle, das könnte was für mich sein und du noch ein bisschen mehr Infos dazu haben möchtest, dann schau doch gerne auf meiner Website www.chantalschöneberg.de mit OE geschrieben und schau da mal unter der Kategorie Shop nach. Denn da hast du nämlich nochmal das Produkt nochmal aufgeführt, da kannst du dir quasi dein Ticket ziehen, wie ich das so schön nenne, und dann kannst du Teil dieser Bewegung, dieser Gemeinschaft werden. Ich denke, dass du dort alle gängigsten Fragen beantwortet bekommen solltest. Sollte dir aber eine besonders knifflige Frage vielleicht einfallen oder irgendwas, was ich nicht bedacht habe, dann kannst du mir natürlich auch sehr, sehr gerne eine E-Mail schreiben. Das machst du am besten an hey@chantalschöneberg.de und dann werde ich sie dir sehr, 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 sehr gerne beantworten. Es sind bereits schon einige wundervolle Menschen Teil des Circles und ich bin wirklich gespannt, ob auch wir uns dort sehen, ob auch du ein Teil dieser Bewegung wirst, wie groß wir im Endeffekt werden. Wie gesagt, es geht am 7. Oktober geht es los. Da ist der erste Abend, den wir gemeinsam verbringen. Und dann schauen wir, was diese gemeinsame Reise alles für uns bereithält. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen und ich hoffe, du konntest etwas für dich mit rausnehmen in Bezug auf deine Erwartungshaltung, deine Sichtweisen mit deinen Angehörigen. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.